Herzlich willkommen zur 35. Folge von Cinema Classics, dem Making-of-Podcast der Zeitschrift Cinema. Einige werden sich erinnern, dass ich, es ist schon einige Monate her, hier mit meinem Kollegen Volker Bleek saß und wir haben über Der König der Löwen gesprochen. Jetzt werden sich viele fragen, warum ist so lange nichts Neues gekommen? Der Grund ist ganz einfach. Volker Bleek hat unsere Redaktion leider verlassen und ich starte jetzt quasi von vorn nach einer längeren Pause der Umstrukturierung mit meiner Kollegin Ina Hagemann. Hallo Ina.
Moin zusammen.
Volker und ich hatten angekündigt, dass wir als nächstes über gesprengte Ketten sprechen wollen. Das werden wir heute auch tun. Ich fange mal an mit dem Inhalt, damit alle so ein bisschen auf Stand sind, worum es in dem Film geht. Er spielt in Deutschland im Jahr 1944 in einem Kriegsgefangenenlager der deutschen Luftwaffe, das den für uns etwas seltsamen Titel Stalag Luft 3 trägt. Und dieses Gefangenenlager haben die Nazis eingerichtet für Fliegeroffiziere der Royal Air Force, die vorher aus mehreren anderen Lagern schon geflohen sind. Das war anscheinend der Fall, dass die Briten sehr widerständig waren, immer versucht haben, sich aus den Lagern zu befreien. Die Nazis hatten dann irgendwann die Nase voll, haben dieses spezielle Lager an der deutsch-polnischen Grenze gebaut und dort eben die ganzen RAF, so hießen die Royal Air Force Piloten, untergebracht. Dieses neue Gefängnis gilt als besonders ausbruchssicher, was den britischen Major Bartlett, der in Richard Attenborough spielt, und seine Mithäftlinge allerdings nicht davon abhält, einen erneuten Ausbruchsversuch vorzubereiten. Während Hills, das ist Steve McQueen, und Walensky, das ist Charles Bronson, und einige Kameraden anfangen, drei verschiedene Tunnel zu graben, die sie Dick, Tom und Harry nennen, aus Tarnungszwecken, sind die anderen Häftlinge damit beschäftigt, Reisedokumente zu fälschen, aus alten Uniformen neue Kleidungsstücke herzustellen, Urlaubsscheine zu fälschen, all diese Dinge. Nachdem die Aufseher dann den ersten Tunnel, nämlich Tom, entdeckt haben, konzentrieren sich die Arbeitenden auf Harry. Das ist ein Tunnel, der bis zu einem benachbarten Waldstück führen soll. Und durch diesen Tunnel können dann tatsächlich 76 Häftlinge entkommen, von denen allerdings nur drei ihre Heimat erreichen. Die übrigen werden gefasst und brutal hingerichtet. Das ist soweit im Groben die Geschichte des Films. Und diese Geschichte basiert ja auf einer wahren Begebenheit. Aufgeschrieben hat sie der Royal Air Force Pilot Paul Brickhill. Der kam aus Australien. Der hat 1950 ein Buch herausgebracht, das hieß The Great Escape, so wie auch der Film im Original heißt.
Gesprengte Ketten, würde ich sagen, ist ja heutzutage irgendwie, könnte man vielleicht als eine besondere Art Heist-Movie-Variante sogar bezeichnen.
Mhm, finde ich auch, ja.
Geht zwar um einen Ausbruch und nicht um einen Einbruch, aber ich würde sagen, so diese lockere Atmosphäre der eigentlich dramatischen Geschichte erinnert irgendwie so auch an diese Heist-Movies. Die tragischen Elemente werden gekonnt mit einem humorvollen und komödiantischen Ton gemischt, der so das Lagerleben und auch die Überlistung der Wachen beschreibt und das Gefangenenlager hier irgendwie, würde ich mal sagen, teilweise wie so eine Art Feriencamp wirken lässt. Und ich finde, die Musik, die berühmte ikonische Musik von Elmer Bernstein, trägt auch zu dieser Stimmung enorm bei. Lustig finde ich, Bernstein hat damit ja so dermaßen ein Hit gelandet, dass er von den Tantiemen tatsächlich den Rest seines Lebens problemlos leben konnte. Und das muss man erstmal schaffen, finde ich.
Ja, aber die Erzählweise können wir gegen Ende nochmal sprechen. Das hat mich in der Tat auch sehr irritiert, dass dieser Film, der ja auf so wirklich tragische Weise endet, vorher eigentlich, du hast es schon angedeutet, quasi so einen heiteren Erzählton hat. Man fühlt sich wirklich so ein bisschen an so ein Ferienlager erinnert. Und die Streiche, die Gefangenen dann sozusagen ihren Aufsehern spielen. Und es gibt ein paar Veränderungen. Wir haben zum Beispiel die Handlung vom Winter in den Sommer verlegt. Das war tatsächlich so, dass die in der Nacht vom 24. auf den 25. März 1944 ausgebrochen sind. Und das war sehr ungünstig, weil es war irrsinnig kalt in dieser Nacht. Soll eine der kältesten Nächte aller Zeiten gewesen sein. Also seit man die Temperaturen gemessen hat. Die hatten aber das Problem, dass sie ja nur diese gefälschten Dokumente hatten. Das waren viele Passierscheine, Urlaubsscheine und so weiter. Und die waren alle auf den nächsten Tag ausgestellt. Und deswegen mussten sie in dieser Nacht ausbrechen, hatten also gar keine andere Gelegenheit. Und weil es so eisig kalt war, sind sie eben, viele von ihnen eben über dieses angrenzende Waldstück gar nicht weit hinausgekommen. Sie sind eigentlich zu großen Teilen wirklich im Tiefschnee stecken geblieben und dann in den nächsten 1, 2, 3 Tagen von den Patrouillen der Wehrmacht und der Gestapo festgenommen worden. Das wäre natürlich nicht so eine spannende Geschichte gewesen. Hier, wer den Film kennt, weiß, es gibt verschiedene Fluchtwege nachher. Steve McQueen flieht auf einem Motorrad, einige andere mit dem Zug und Bruce Coburn mit einem Fahrrad. Da kommen wir noch drauf zu sprechen. Das ist natürlich sozusagen vom Erzählerischen sehr viel interessanter, als jetzt nur Leute zu zeigen, die im Dunkeln im Wald sitzen, im Schnee. Deswegen also die Entscheidung, die Handlung zu verlegen. Und gedreht hat den Film John Sturges, der ist nämlich auf dieses Buch sehr früh aufmerksam geworden. Und Ina, du hast dich ein bisschen informiert über John Sturges, was der sonst noch so gemacht hat, ne?
Ja, ich kann mal kurz irgendwie was anreißen. Sturges hat seine Filmkarriere 1932 als Filmeditor begonnen und er hat selber auch Kriegserfahrung. Während des Zweiten Weltkriegs war er in der Fernmeldetruppe der US Army und dort war er zufälligerweise auch für Dokumentar- und Lehrfilme verantwortlich. Das heißt, er hat irgendwie beides schon gut vermischen können und kannte sich also durchaus mit der visuellen Symbol- und Ausdruckskraft des Militärs aus. Es wird auch heute ja noch gesagt, dass es heißt, in seinen Filmen werden heroische Momente und Gefühle auf besonders intensive Weise dargestellt, was man, finde ich, bei Gesprengte Ketten auch wunderbar sehen kann. Also man kann da auch tatsächlich richtig mitfühlen. Auch heutzutage, der Film ist ja jetzt auch schon ein bisschen älter, aber selbst wenn man ihn heute noch guckt, packt er einen so richtig. Sturges hat zuerst einige B-Movies gedreht und hat sich später einen Namen als Western-Regisseur gemacht und unter anderem hat er 1953 Verrat im Fort Bravo gemacht, 1957 Zwei Rechnen ab und dann kam 1960 sein Mega-Erfolg, die glorreichen Sieben, womit er sozusagen seinen ersten großartigen Superfilm mit der Kurosawa-Neuverfilmung geliefert hat. Was ich ganz spannend noch fand irgendwie, Sturges hat sich in den 70er Jahren bereits wieder aus dem Filmgeschäft zurückgezogen. Sein allerletzter Film war 1976 Der Adler ist gelandet mit Michael Caine, Donald Sutherland und Robert Duvall, also auch ein Kriegsfilm und auch wieder mit einem hochkarätigen Cast, aber das war dann sozusagen der Abschluss seiner Regiekarriere.
Also einer meiner Lieblingsfilme von Sturges ist tatsächlich Stadt in Angst von 1955 mit Spencer Tracy, Schwarz-Weiß-Film, der ist wunderbar, also in der Intensität, wie der diese Geschichte erzählt. Also kann ich sehr empfehlen, wer Lust hat, sich mal einen Klassiker anzugucken, Stadt in Angst von John Sturges. Und John Sturges wollte ja unbedingt dieses Buch verfilmen und hat aber der Autor, der Paul Brickell, hat gesagt, nee, ich habe überhaupt gar kein Interesse, hat sämtliche Filmangebote abgelehnt. Und Sturges hat dann, glaube ich, über 50er Jahre hindurch eigentlich immer wieder Anläufe genommen, mit ihm gesprochen, hat erst hat dann auch versucht, Studios zu finden, die sich für den Stoff interessieren, ist dann abgeschmettert worden, vor allem bei MGM. Da wurde ihm gesagt, also ein Film über eine Flucht, die misslingt, was soll das für eine Geschichte sein? Die haben also gar nicht verstanden, was man daraus für eine Geschichte machen kann. Und dann, du hast es schon erwähnt, kam eben 1960 dieser Riesenerfolg mit Die glorreichen Sieben. Und Sturges hat gesagt, das war einfach so ein Knaller. Danach hätte ich quasi das Telefonbuch von Los Angeles verfilmen können und wäre damit durchgekommen. Er hat sich dann an die Mirisch-Brüder gewandt. Die haben unter anderem Manche mögen's heiß gedreht. Die hatten auch die glorreichen Sieben für United Artists produziert und wie gesagt, die waren sehr offen, also denen hat er den Stoff dann vermitteln können und seltsamerweise, ich weiß nicht, wie es dazu kam, hat dann der Autor, der Paul Brickell, inzwischen auch eingewilligt, dass sein Buch verfilmt wird.
Vielleicht war er auch begeistert von den glorreichen Sieben und hat sich dann gedacht, naja.
Ja, das mag sein. Genau, und dann ging es los. Es gab ein Budget von $4 Millionen und geplant waren 85 Drehtage und gedreht werden sollte ja zunächst in den USA. Und das hat aus verschiedenen Gründen nicht geklappt.
Ja, das stimmt. Regieassistent Bob Relier sollte sich dann nach alternativen Drehorten in Europa umgucken und musste dann aber auch feststellen, dass ein Dreh an Originalschauplätzen nicht in Frage kam. Nach langer Suche ist er dann aber tatsächlich in Bayern fündig geworden, was natürlich auch im Prinzip gut gepasst hat. Die Innenaufnahmen sind direkt in den Bavaria Filmstudios entstanden und das Gefangenenlager wurde im angrenzenden Perlacher Forst errichtet und die Flucht wurde im Allgäu gedreht.
Genau. Und der Grund, warum das in Amerika nicht klappte, war, dass die einfach keinen vernünftigen Wald gefunden haben. Man kann sich das gar nicht vorstellen. Aber der Bob Relia hat erzählt, er hat gesagt, Idlewild und Palm Springs hätte er irgendwie 6 mickrige Tannen gefunden. Das war alles, was er irgendwie an einem Wald irgendwie auftreiben konnte. Ich verstehe es nicht, aber das war jedenfalls die Begründung. John Sturges hat dann zunächst noch gesagt, ach, das kriegen wir irgendwie hin. Wir bauen einfach hier das Lager daneben und dann klappt das irgendwie. Das Problem war dann aber, dass die Schauspielergewerkschaft, die in den USA sehr mächtig ist, die hat einfach sich dagegen ausgesprochen, dass man ortsansässige Statisten verpflichtet. Das heißt, die Produktion hätte dann jeden Tag aus dem 160 Kilometer entfernten Hollywood die ganzen Statisten dorthin bringen müssen oder vor Ort eben entsprechend Unterkünfte für sie anmieten müssen. Und das wäre viel zu teuer gewesen. Und dann sind sie halt auf die gekommen, guck mal, das Ding spielt eh in Europa, wir gucken mal, ob man das nicht da drehen kann. Und du hast ja angedeutet, dass es an dem Originalschauplatz nicht ging. Sagan heißt der Ort. Der ist nach dem Zweiten Weltkrieg dann unter polnische Verwaltung gestellt worden, hat heute auch einen anderen Namen und befand sich dann eben hinterm Eisernen Vorhang. Also den Ort konnten sie weder besichtigen und von Drehen gar nicht zu reden. Und dieses Bavaria Filmstudio Gelände in Geiselgasteig, heißt ja dieser Vorort von München, das ist sehr lustig, wenn man sich diese ganzen Making-of-Features, die es gibt, die zum Teil auch auf YouTube abrufbar sind, anschaut. Das ist sehr lustig, wenn dann die ganzen amerikanischen Schauspieler immer von Geiselgasteig reden. Das ist sehr lustig, wie sie das aussprechen.
Dabei ist es tatsächlich auch so, dass viele Darsteller im Original Deutsch reden mussten im Film und das teilweise meiner Meinung nach beachtlich gut hinbekommen haben. Also wenn man Richard Attenborough da Deutsch reden hört, dann denkt man, okay, der weiß, was er tut. Das kriegt man natürlich in der deutschen Synchro nicht mit, aber ja, im Originalfilm haben die tatsächlich teilweise auch Deutsch gesprochen.
Ja, lass uns kurz reden über die Besetzung. Richard Attenborough hast du erwähnt, der spielt ja quasi, ich glaube, er hat so einen Spitznamen, ne? Big X oder so, ne?
Genau, ja.
Genau, der war sozusagen der Tunnelkönig, der war sozusagen für all diese Ausbrüche, die es auch vorher in anderen Lagern schon gegeben hat, war er so die erste Adresse, das war halt so der versierteste. Gibt am Anfang auch gleich eine Szene, wie er in dem Lager, er wird nämlich von der Gestapo tatsächlich in dieses Lager gebracht, da gibt es am Anfang eine Szene in dem Film. Und da wird ihm auch schon gedroht irgendwie, dass das jetzt Endstation ist und dass er nicht versuchen soll, nochmal auszubrechen, dass er das nicht schaffen wird und das nicht überleben würde. Und der sollte eigentlich von Richard Harris gespielt werden, ist dann aber aus Gründen, ich weiß nicht warum, du hast es wahrscheinlich auch nirgendwo rausfinden können, oder?
Richard Harris hatte Terminprobleme, der hatte nämlich zu der Zeit gerade zugesagt, Frank in Lockender Lorbeer zu spielen und dann war keine Chance mehr für ein weiteres Projekt, was ja dadurch auch noch erschwert wurde. Da kommen wir wahrscheinlich auch noch im weiteren Verlauf zu sprechen, dass es ja auch einige Verzögerungen bei den Dreharbeiten gab und dementsprechend konnte Richard Harris dann die Rolle nicht spielen.
Ja, und dann ist man irgendwie auf Richard Attenborough gekommen, den wir ja heute eigentlich eher als Regisseur kennen durch Filme wie Gandhi zum Beispiel, damit ist er ja sehr berühmt geworden. Und er war aber, wie gesagt, zunächst Schauspieler und auch ein sehr guter, das sieht man hier in diesem Film. Und interessanterweise sieht er der Figur, die eben die Vorlage bildet für seine Rolle, auch erstaunlich ähnlich. Das wird man, werden die wenigsten wissen, weil man nicht weiß, wie der aussah. Die meisten werden es nicht wissen, aber wenn man Bilder von ihm sieht, ist man erstaunt, dass die sich tatsächlich relativ ähnlich sahen. Also Roger Bushell hieß der Mann, den er da spielt. Ja, dann haben wir Steve McQueen. Der ist ja vor allem aus einem Grund verpflichtet worden, weil man nämlich einen großen amerikanischen Jungstar brauchte, um diesen Film auch für ein amerikanisches Publikum interessant zu machen. Außerdem dabei war Donald Pleasence zum Beispiel. James Garner spielt quasi die Hauptrolle. Und es gab ja eine lustige Rivalität zwischen den beiden. Also James Garner, schon relativ erfahrener Schauspieler mit 34, und dann Steve McQueen. Und Steve McQueen muss in jungen Jahren relativ kompliziert gewesen sein vom Charakter her. Also es gibt so Aussagen, dass er so ein bisschen misstrauisch war und immer das Gefühl hatte, er kommt zu kurz und die anderen stehlen ihm die Show. Wobei er ja eigentlich der klassische Scene-Stealer war, wie man so sagt. Er hat ja vorher einen Film mit Frank Sinatra gedreht, wo er eigentlich ständig die Szenen gestohlen hat. Das war Wenn das Blut kocht. Da war Sinatra auch nicht so gut auf ihn zu sprechen. Und hier in Gesprengte Ketten gab es tatsächlich so eine Dauerrivalität, die so ein bisschen spielerisch war, aber ich weiß nicht genau, es hat ja auch immer so einen leichten, ernsten Unterton dann mit James Garner. Es gibt zum Beispiel eine Anekdote, dass die Schauspieler sich ihre Kleidung selber aussuchen durften in so einem Kostümfundus und James Garner hat sich dann für diesen Rollkragenpullover entschieden, den er fast den ganzen Film überträgt. Und den fand Steve McQueen so attraktiv und so super, dass sie ihm eigentlich, James Garner später erzählt, ständig diesen Pullover geneidet hat und ihn ständig darauf angesprochen hat. Und es gab so einige Momente, wo Steve McQueen schwierig war. Wir kommen nachher noch darauf zu sprechen, wenn es um den Verlauf der Dreharbeiten geht.
Ja, ich würde auch in diesem Fall zumindest einmal sagen, das hat auch Anleihen an den Heist-Movie. Wir haben hier sozusagen den All-Star-Cast der 60er mit Steve McQueen, mit James Garner, mit Richard Attenborough, Charles Bronson, James Coburn, Donald Pleasence. Alles bekannte, krasse, super Schauspieler, aber keine einzige Frau dabei. Und das hat natürlich auch mit der Handlung zu tun. Es war allerdings so, dass das Studio durchaus erst wollte, dass weibliche Rollen hinzugefügt werden. Es kam sogar zu dem Vorschlag, später die Todesszene der Figur Eric Ashley Pitts um eine attraktive Frau mit tief ausgeschnittenem Top zu ergänzen. Das tief ausgeschnittene Top ist hier wohl anscheinend auch sehr wichtig gewesen. Um diese Rolle zu besetzen, wollte das Studio sogar einen Miss Prison Camp Schönheitswettbewerb direkt in München abhalten. Wahnsinn. Und das war dann aber der Punkt, an dem Sturges auf den Tisch gehauen hat und gesagt hat, also so einen Quatsch mache ich hier nicht mit, wenn ihr das wollt, da bin ich nicht dabei. Und ja, das war vielleicht am Ende auch ganz gut so, würde ich sagen. Ja. Das ist hier eher bei der Realität geblieben ist, wenn auch natürlich teilweise Sachen geändert wurden für dramatische Pluspunkte, was die Geschichte angeht.
Ja, richtig. Lass uns erstmal sprechen über die Bauten und den Set in der Nähe von München bei den Bavaria Studios, weil Sturges hat ja sehr viel Wert gelegt auf eine originalgetreue Rekonstruktion des Gefangenenlagers und das ist tatsächlich irre, wenn man sich das anguckt, wie detailgenau die wirklich das nachgebaut haben. Nicht in voller Größe natürlich, denn in diesem Lager waren sage und schreibe 10.000 Gefangene in 6 verschiedenen Wohnkomplexen untergebracht. Das hat man natürlich nicht in voller Größe nachgebaut, sondern nur diesen Teil, der für diese Gruppe gebraucht wurde. Nachdem Paul Brickhill, der Autor von Great Escape, aus gesundheitlichen Gründen absagen musste, hat man tatsächlich den Original-Tunnelkönig Wally Floody engagiert. Das war ein Kanadier und der wusste natürlich ziemlich genau, wie diese Tunnel ausgesehen haben und kannte aber auch das Lager an sich sehr genau. Und der Romanautor W.R. Burnett, der hat damals die Vorlage geschrieben für Asphaltdschungel, einen sehr berühmten Film noir. Und der Australier James Clavell wurden dann damit beauftragt, ein Drehbuch zu schreiben, das, so hieß es, so realistisch wie möglich sein sollte. Und das Drehbuch gab, glaube ich, ziemlich viele Schwierigkeiten. Ich habe nicht rauskriegen können, woran es lag. Es gab, glaube ich, nachher 9 oder 11 verschiedene Entwürfe. Und als dann die Dreharbeiten anfingen, gab es immer noch kein fertiges Drehbuch so richtig und man wusste nicht, wie man den Schluss gestalten soll. Also das war anscheinend ziemlich schwierig.
Wobei Sturges aber auch später mal gesagt haben soll, dass genau das den Film erst zu dem gemacht hat, was er am Ende geworden ist. Und er diesen ganzen Prozess mit diesen mannigfaltigen Drehbuchfassungen am Ende als positiven Aspekt gesehen hat, der den Dreharbeiten noch den letzten Schub gegeben hat. Ja. Ich weiß nicht, ob die Mitarbeiter das ebenso gesehen haben.
Ja, darauf kommen wir nachher nochmal, wenn wir über Steve McQueen sprechen und über seine Unzufriedenheit mit dem bis dahin gedrehten Material. Das ist echt wirklich, das kann gut sein, dass der Film im Grunde so improvisiert ist, vor allem im letzten Teil, dass das eigentlich seinen Ruhm letztendlich ausgemacht hat. Ne? Also wäre ja eine klassische Hollywood-Anekdote, weil das ganz oft so war. Dass gerade die Sachen, die so offensichtlich nicht funktionierten, dann nachher die Dinge waren, für die die Filme dann in Erinnerung geblieben sind oder sogar Oscars gewonnen haben. Was die künstlerische Freiheit angeht, die man sich natürlich nehmen musste, Sturges wollte zwar ein so realistisch Drehbuch, das so realistisch wie möglich war. Aber das geht natürlich nicht in allen Details. Wir haben einen Aspekt schon angesprochen, nämlich, dass die Handlung vom Winter in den Sommer verlegt wurde. Und dann gibt es diese drei Tunnel, die sind auch tatsächlich in der Realität gegraben worden. Der Grund, warum die Arbeiten dann sich auf einen Tunnel konzentriert haben, war allerdings ein anderer als in dem Film.
Ja, genau. In Wahrheit war es nicht so, dass einer der Tunnel von den Aufsehern entdeckt worden ist, sondern die amerikanischen und britischen Gefangenen sollten voneinander getrennt werden. Bisher hatten alle gemeinsam an den Tunneln gearbeitet und damit sie in der nun noch verbleibenden Zeit überhaupt eine Chance hatten, einen Tunnel fertigzustellen, wurde sich nur noch auf einer konzentriert.
Tatsächlich war der Tunnel auch noch nicht ganz fertig, als die Amerikaner dann verlegt wurden. Man hätte jetzt im Film natürlich das Problem gehabt, wenn die Amerikaner verlegt worden wären, dann wäre Steve McQueen als der amerikanische Held sozusagen aus dem Film verschwunden. Deswegen hat man sich eben diese andere Möglichkeit überlegt, um diese Geschichte anders zu erzählen. Also das war essentiell. Also alle haben gesagt, wir brauchen diesen amerikanischen Star. Und es ist eben gerade Steve McQueen, der so mit dieser rebellischen Verweigerungshaltung, also der wirklich wie so ein aufmüpfiger Pinela sich ja die ganze Zeit gegenüber den Aufsehern verhält. Das war halt eine super Figur, um die Amerikaner irgendwie für diesen Stoff zu interessieren und auch die Zuschauer.
Naja, Steve McQueen ist ja auch die amerikanische Identifikationsfigur als der risikoliebende Held schlechthin. Das muss man ja auch einfach so sagen.
Genau, und dann gab es ja einige Probleme beim Dreh. Also ich habe gelesen, es war ein unglaublich regenreicher Sommer. Also es hat ständig, das Wetter war ständig schlecht. Also sie hatten dadurch einige Verzögerungen. Dann haben wir angesprochen, das unfertige Drehbuch. Und dann hat Sturges was gemacht, was er vielleicht nicht hätte machen sollen. Er hat nämlich nach einigen Wochen, da gibt es unterschiedliche Angaben, einige Beteiligte sprechen von 4 Wochen, einige von 6 Wochen, hat er das bis dahin gedrehte Material, und das war wohl relativ viel, also von bis zu 1,5 Stunden gehört, das hat er dann allen, dem gesamten Team gezeigt. Und danach, nach dieser Vorführung, war die Stimmung absolut im Keller, weil die Leute haben sich diesen Film angeguckt oder die bis dahin gedrehten Szenen angeguckt und haben gesagt, irgendwie das Ganze wirkt so unglaubwürdig und albern und seltsam. Und vor allem war Steve McQueen total aufgebracht, war total unzufrieden mit seiner Rolle und mit seiner Figur. Und hat quasi verlangt, dass seine Szenen umgeschrieben werden, hat, glaube ich, seinen Agenten angerufen. Und der Streit ging so weit, dass Sturges nachher irgendwann überlegt hat, Steve McQueen zu feuern, was natürlich faktisch gar nicht möglich gewesen wäre. Ne?
Das wäre dann natürlich auch noch im Nachhinein ein lustiger, interessanter Skandal gewesen, den man jetzt hätte erzählen können. Aber es ist natürlich nicht dazu gekommen, weil McQueen war McQueen. Und er hat darauf bestanden, dass seine Rolle verändert wurde. Und da er ja auch so ein begeisterter Motorradfahrer war und im Prinzip auch, so habe ich es mitbekommen, gesagt hatte irgendwann später mal, dass er die Rolle auch nur angenommen hat, um sein Können auf dem Zweirad zu beweisen, wurde dann tatsächlich diese ikonische und halsbrecherische Motorradszene ins Drehbuch genommen, die dann später auch so oft in anderen Filmen und Serien zitiert wurde und die vielleicht die Szene ist, an die alle als erstes denken, wenn es um gesprengte Ketten geht.
Ja, die ist auch auf dem Plakat, ist auch dieser Sprung mit dem Motorrad drauf.
Man muss aber dazu sagen, dass das auch tatsächlich lustigerweise der einzige Stunt war, den McQueen nicht selber gemacht hat. Ansonsten hat er alle Stunts auch tatsächlich gemacht. Aber da war der Versicherung die Sache zu heiß. Und Stunt-Double Bud Eakins musste ran.
Genau, Bud Eakins war ein Rennkumpel von Steve McQueen. Die kannten sich privat. Alle wissen, dass Steve McQueen privat auf viele Rennen gefahren ist. Und der hat hier tatsächlich als Stuntman an dem Film mitgewirkt. Auch auf Wunsch direkt von Steve McQueen. Und dass Steve McQueen so unzufrieden war, da gibt es verschiedene Anekdoten auch. James Garner hat zum Beispiel erzählt, dass sie ihn dann beiseite genommen haben, haben sie sich abends in München zusammengesetzt und sagt, sag mal, Steve, was ist eigentlich dein Problem und was, ne, du bist so unzufrieden mit deiner Figur und so. Und er hat dann gesagt, ja, ich bin schon gerne der Held, aber all die Sachen, die ich in dem Film machen muss, die sind so albern und ich finde es gar nicht, es überzeugt mich überhaupt nicht. Dann haben sie ihm erklärt, du bist doch derjenige, der dieses ganze Projekt sozusagen überhaupt initiiert, indem du ausbrichst und die sozusagen die das Umfeld des Lagers erkundest und dann mit allen wichtigen Informationen zurückkommst und damit sozusagen die Voraussetzung überhaupt schaffst, dass diese Tunnel gegraben werden können. Also eigentlich bist du ja zentral der Held dieses Films. Und da hat er dann gedacht, ja, okay, so, wenn ihr das so seht, dann stimmt das im Grunde. Aber Ina, du hast es ja angedeutet, was ihn dann letztlich wirklich überzeugt hat, sind diese Motorradszenen. Da durfte er dann nochmal sein ganzes Können zeigen. Da gibt es ja auch unterschiedliche Infos, je nachdem, was man liest. Also ich habe auch gelesen, wie du, dass er eigentlich nur überhaupt in den Film eingestiegen ist, weil man ihm eben ein paar Motorradszenen zugesagt hat. Ich hatte jetzt nach diesen Querelen um diese vorab gezeigten Szenen den Eindruck, dass das dann seine Bedingung war, überhaupt weiterzudrehen. Gesagt, da kommen aber noch ein paar ordentliche Motorradszenen, in denen ich so richtig zur Geltung kommen kann. Und die haben diese Szenen dann tatsächlich gedreht. Die standen auch wohl nicht im Originaldrehbuch und wussten, als sie morgens angefangen haben, gar nicht so richtig, wie sie das überhaupt einfädeln sollen, dass er jetzt irgendwie mit diesem Motorrad flieht und dann verfolgt wird. Und dann haben sie sich überlegt, dass er eben in diesem Dorf in Bayern in diese Straßensperre kommt und dann abhaut und dann eben zur Grenze fährt, ich glaube zur Schweizer Grenze. Und dass er dieser Grenzzaun, du hast es angedeutet, dass er noch auf diesen Zaun zufährt und der derjenige, der dann durch diesen Grenzzaun durchrutscht und durchbrettert, das ist eben der Stuntman.
Ja, es gibt dann ja noch die weitere, finde ich, lustige, wenn man das so sagen kann, Szene, wo Steve McQueen sich tatsächlich selber jagt. Erst wurde die Szene gedreht, in der er mit seinem Motorrad von den Deutschen flüchtet und dann hat er das Kostüm gewechselt und die Szene wurde nochmal mit ihm als Verfolger gedreht. Wenn man ganz genau hinguckt, kann man das tatsächlich erkennen an der Art, wie er fährt, dass tatsächlich beide Male Steve McQueen ist, der sich sozusagen selber jagt.
Ja, es gibt so eine Szene, wo man so einen dieser Wehrmachtssoldaten auf dem Motorrad so aus der Nähe sieht, wie der so das Motorrad rumreißt und dann losfährt und das ist tatsächlich dann Steve McQueen, weil ich glaube, die anderen konnten alle einfach nicht so gut fahren wie er oder waren nicht so halsbrecherisch.
Ja, das habe ich tatsächlich auch gelesen, dass das auch sowas, dass Steve McQueen teilweise besser fahren konnte als die Stuntleute, die für den Dreh engagiert waren und das dementsprechend auch zeigen wollte tatsächlich.
Ja, und es gab ja auch außerhalb der Dreharbeiten irgendwie, ich habe gehört oder einer der Beteiligten hat erzählt, dass sie sich morgens auf dem Weg zum Set immer Wettrennen geliefert haben und derjenige, der am häufigsten von der Polizei gestoppt wurde und am schnellsten war eben auch Steve McQueen. Und er soll angeblich tatsächlich im Zuge dieser doch sehr langdauernden Dreharbeiten mehrere Autos auch zu Schrott gefahren haben in seiner Freizeit, was heute undenkbar wäre, weil die Schauspieler müssen halt bis aufs Kleinste genau in den Verträgen mit festgehalten, was sie machen dürfen, was sie nicht machen dürfen, weil man das aus versicherungstechnischen Gründen gar nicht riskieren kann, dass ein Schauspieler während der Dreharbeiten ausfällt. Und die Vorstellung, dass der nebenbei Rennen fährt, ist schon irgendwie sehr abenteuerlich.
Das kann man wohl sagen.
Die Geschichte endet dann ja auf erstaunlich tragische Weise. Wir haben es schon angesprochen vorhin, man hat am Anfang ja so den Eindruck, dass es so ein bisschen wie so ein Abenteuerfilm inszeniert, auch mit sehr vielen komödiantischen Momenten. Am Schluss gibt es ja dann die Szene, wo dann tatsächlich die verhafteten Offiziere alle auf offenem Feld hingerichtet werden. Das war in der Realität auch so, ein bisschen anders, aber es basierte tatsächlich auf einem, wie man das damals nannte, Führerbefehl, weil Hitler war total außer sich, dass es schon wieder so einer großen Zahl von britischen Offizieren gelungen war, aus einem Gefangenenlager auszubrechen. Und er hat dann entschieden, dass die alle hingerichtet werden sollen. Und der ihn davon abgehalten hat oder das so ein bisschen da auf ihn eingeredet hat, war dann Heinrich Himmler. Der war Chef der Gestapo und er hatte ein bisschen die Befürchtung, dass die Deutschen sich dann es auch noch mit den neutralen Ländern endgültig verscherzen, weil das wäre natürlich ein klarer Verstoß gegen die Genfer Konvention gewesen, all die geflüchteten Häftlinge einfach zu erschießen. Und Hitler hat aber darauf bestanden, Himmler hat es dann geschafft, ihn auf 50 runterzuhandeln. Also, und so war es dann tatsächlich auch, klingt total makaber, aber es sind wirklich 50 von den entflohenen Offizieren einfach erschossen worden. Nicht so wie im Film, wie man es sieht, also in einer Gruppe, sondern in kleinen Gruppen, die sind ja zum Teil einzeln zu zweit geflohen, waren dann unterwegs, sind dann aufgegriffen worden und an verschiedenen Orten erschossen worden. Die Engländer waren tatsächlich so erbost, dass sie unglaublich viel Energie da reingesteckt haben. Gleich nachdem das passiert ist, haben sie angefangen, das zu recherchieren und haben dann nach Kriegsende wirklich versucht, möglichst viele von denen an diesen Erschießungen Beteiligten Offizieren und Soldaten dingfest zu machen. Und es sind tatsächlich dann in Hamburg 1948 13 ehemalige Gestapo-Offiziere zum Tode verurteilt worden und hingerichtet worden. Unter anderem aber auch Soldaten, die wirklich in so einer Art Befehlsnotstand gehandelt haben, selber das Gefühl hatten, das ist nicht richtig, was sie da tun, die aber dann eben den Befehl ausgeführt haben und dann aber auch von den Engländern zum Tode verurteilt wurden.
Das war den Produzenten dann aber doch eine ganze Spur zu heftig. So wollten sie den Film nicht enden lassen. Also wurde sich etwas anderes überlegt, um einen positiveren Schluss zu gestalten, was bei der Thematik gar nicht so einfach ist. Aber dementsprechend ist das Ende auch nicht ganz so niederschmetternd. Einige Ausbrecher wie Handley und Hills werden zwar zurück ins Lager gebracht und geraten wieder in Gefangenschaft, aber man sieht ihnen schon an, dass das zwar das Ende des Films, nicht aber wirklich das Ende ihrer Geschichte ist. Der nächste Ausbruchsversuch entsteht sozusagen bereits in den Köpfen und die Zuschauer wissen, es ist nur eine Frage der Zeit, bis es mit dem nächsten Ausbruch wieder losgeht.
Also Steve McQueen wird ja in dem Film auch immer der Bunkerkönig genannt, weil er ständig in Einzelhaft sitzt. Und da gibt es ja, sitzt er ja immer mit so einem Baseballhandschuh und diesem Ball, den er dann immer an die Wand wirft und wieder auffängt. Und so endet ja der Film dann auch.
Also es gibt sozusagen kein Happy End, aber zumindest ein hoffnungsvolles Ende für den Protagonisten. Soweit man das sagen kann in dieser Thematik.
Genau, also ja, also Bob Relia, der Regieassistent, hat gesagt, es ist kein Happy End, aber ein Lichtblick am Ende. Und so nimmt man den Film ja auch wahr. Also es ist ja auch so, dass diese Erschießung, dass es kommt zwar wirklich so, man ist, wenn man den Film nicht kennt, ist man wirklich so, denkt so, was? Das kann doch nicht sein. Aber es ist jetzt auch nicht so super drastisch inszeniert, wie man das heute erzählen würde. Ne? Also es ist, bricht jetzt nicht vollkommen sozusagen den Erzählton, sondern es ist einfach dadurch, dass der Film dann nochmal in das Lager zurückkehrt und du hast ja dann auch wieder die Figur dieses deutschen Lagerleiters, der ja auch nicht so ein Hardcore-Nazi war, sondern auch sehr, sehr stark mit den Offizieren und mit den Engländern sympathisiert hat. Der wird ja dann entlassen, weil er es eben nicht hat verhindern können, diesen Ausbruch. Dann kommt eben der Steve McQueen zurück und das ist so eine, also hast du noch so eine etwas längere Sequenz am Ende, glaube ich, die dann das auch wieder so ein bisschen in Vergessenheit geraten lässt. Ne?
Du weißt, glaube ich, auch, wie der Film tatsächlich ankam bei den echten Soldaten, bei den amerikanischen, die sich das später angeguckt haben, oder?
Genau, das war Sturges ja sehr wichtig, dass er eben einen möglichst realistischen Film machen wollte, was ich sehr interessant finde, weil der Film ja so humorvoll ist in vielen Sequenzen. Eben diesen schelmischen Pinela-Humor gewisserweise hat. Und die überlebenden Mitglieder der Royal Air Force, die in diesem Lager tatsächlich inhaftiert waren, haben sich den Film angeschaut und waren in der Tat sehr angetan. Also fanden es sehr gut, wie das hier übermittelt wurde. Und dann ist der Film ja auch ein Riesenerfolg geworden. Und bis heute ja in England, fand ich interessant, ist das tatsächlich der Weihnachtsklassiker im Fernsehen. Also da gucken die Leute nicht Kevin allein zu Hause, sondern Gesprengte Ketten in England. Und das ist so der Film, der die ganze Familie in den Weihnachtstagen vor den Fernseher zusammenbringt. Also der ist wirklich richtig, richtig Kult in England und hat sicherlich auch damit zu tun, dass er eben bei den Überlebenden so gut angekommen ist. Ja, und Steve McQueen ist durch diese Rolle, die mit der er am Anfang so unzufrieden war, ja tatsächlich zum Weltstar geworden. Also dieser Film war dann definitiv sein Durchbruch. Und danach war er so der führende Hollywood-Star seiner Generation. Und bevor wir Schluss machen, müssen wir noch über eine lustige Anekdote sprechen, nämlich über James Coburn. Es gibt diese Szene am Bahnhof, wo er dieses Fahrrad klaut und er hat dabei so einen großen Koffer, mit dem er schon aus dem Tunnel gekrochen kommt. Diesen Koffer hat er die ganze Zeit dabei, er schnallt ihn auch hinten aufs Fahrrad und fährt dann quasi so ein bisschen aus dem Film raus mit diesem Fahrrad und dem Koffer. Und es wird aber nie aufgelöst, was ist eigentlich in diesem Koffer. Das ist ein bisschen wie so ein MacGuffin, der für die Handlung total unwichtig ist. Aber man kann sich natürlich schon fragen, warum hat der die ganze Zeit, die anderen sind alle so unterwegs und er hat diesen Koffer dabei, ne?
Ja, theoretisch hätte man erfahren können, was in dem Koffer gewesen ist. Denn die Szene wurde tatsächlich gedreht, dann aber wieder rausgeschnitten. In der wäre aber zu sehen gewesen, dass es sich bei dem Inhalt tatsächlich um ein Zelt gehandelt hat. Also eigentlich recht banal, aber für die Figur innerhalb der Filmhandlung ja durchaus sinnvoll.
Witzig. Wäre ich nicht drauf gekommen, dass es ein Zelt ist.
Nee, tatsächlich nicht. Aber das ist dann wahrscheinlich auch die einfache Lösung, auf die man dann am Ende nicht kommt. Ja, was vielleicht auch noch ganz lustig ist, ist die Tatsache, dass sich bei den Kulissen und Sets auch einige, ich sag mal, Freiheiten genommen wurde. Wenn man sich mal anguckt, viele gezeigte Militärfahrzeuge der Wehrmacht haben Kennzeichen, die es zum Beispiel in Wahrheit erst ab den 1950ern gegeben hat. Auf dem angesprochenen Zug, der am Bahnhof Neustadt zur Flucht genutzt wird, steht die Aufschrift der ehemaligen Deutschen Bundesbahn, die es allerdings zu dem Zeitpunkt auch noch gar nicht gab. Oder der Omnibus, den Bartlett und McDonald zur Flucht nutzen wollen, der wurde in Wahrheit erst 1949 gefertigt. Dazu trägt Hills eine Rolex Submariner als Armbanduhr, die erst nach dem Zweiten Weltkrieg hergestellt wurde. Und auch das Motorrad von Triumph gab es in Wahrheit erst ab 1961. Allerdings war das für den Stunt auch sinnvoller, eine Maschine mit verbesserter Federung zu nutzen und keine BMW mit zum Beispiel Starrahmen, wie es eigentlich zeitgemäß gewesen wäre. Wenn ich mich recht erinnere, hattest du da aber auch noch eine Anekdote, auf die du noch zu sprechen kommen wolltest, oder?
Und zwar fragt man sich ja, wie sie das geschafft haben, überhaupt die ganze Zeit so relativ unbeobachtet diese ganzen Vorkehrungen zu treffen und all dieses Material, diese Uniformen, die sie dann umschneidern und so. Wo kam das her? Und man sieht im Film eine Szene, wo James Garner mit einem dieser jungen Wachen spricht und ihm Kaffee anbietet, echten Kaffee. Und er sagt, hier, guck mal und so, ne, und du könntest mir doch vielleicht besorgen und dann würde ich dir das überlassen. Und das war in der Tat so, dass die Gefangenen relativ viele Päckchen bekommen haben. Und zwar einmal vom Roten Kreuz und von ihren Verwandten, wo eben Schokolade und Kaffee und alles Mögliche drin war, was sie dann tatsächlich auch genutzt haben, um die Aufseher in dem Camp zu bestechen. Und auch der britische Geheimdienst, MI9 hieß der, der hat auch die Gefangenen mit Material versorgt. Ich weiß ehrlich gesagt nicht genau, wie das funktionieren konnte, warum die Pakete gekriegt haben, die sie öffnen, behalten durften. Und da waren wohl zum Teil auch Gegenstände und Dinge drin, die sie für Ausbruchsversuche nutzen konnten. Es wurde dann, als der Film gedreht wurde, großen Wert darauf gelegt, dass man nicht zu detailliert erzählt, wie die eigentlich sozusagen an diese ganzen Sachen rankommen. Weil man gedacht hat, das kann man vielleicht nochmal brauchen, Kalter Krieg. Also wer weiß, wer irgendwann wo in Gefangenschaft gerät und dann muss man ihm irgendwie Sachen zukommen lassen. Das darf man in so einem Hollywood-Film dann letzten Endes auf keinen Fall verraten.
Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen, ehrlich gesagt. Aber ja, an sowas musste man denken.
Ja, also was denkst du, Ina? Ist das zu Recht so ein großer Klassiker immer noch?
Ja, definitiv, würde ich sagen, auf jeden Fall. Es ist ein Teil echte Geschichte und es ist auch immer noch wichtig, sich damit zu beschäftigen, diese Thematik nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Aber gerade dadurch, dass dieser Film eben versucht, diesen lockeren, positiven Ton beizubehalten und eben zu sagen, wir lassen uns nicht unterkriegen, egal wie schlimm es ist, das finde ich, macht diesen Film unheimlich besonders und unheimlich ausdrucksstark und auch heute noch interessant. Das würde ich sagen, ist vielleicht auch heutzutage würde man gar nicht mehr so an dieses Thema rangehen, aber das dadurch, dass es eben gerade so gemacht wurde, finde ich, ist es ein unglaublich kraftvoller Film, heute auch immer noch und natürlich mit diesen großartigen Schauspielern und diesen ganzen ikonischen Szenen, das ist absolut ein Klassiker.
Ja, ich würde dir zustimmen mit Einschränkung, weil ich schon, also als ich ihn jetzt zum ersten Mal, ich weiß nicht seit wie vielen Jahrzehnten, nochmal gesehen habe, doch irritiert war so ein bisschen über diesen leicht flapsigen Erzählton und sozusagen die Gräuel des Krieges und die Nazis und die Realität in diesen Lagern und so. Das ist ja schon nicht ganz realistisch, würde ich sagen. Also ich glaube, die Lebensbedingungen waren schon etwas härter, als sie hier gezeigt werden. Also von anderen Konzentrationslagern und so weiter müssen wir gar nicht reden. Und das ist so weit weg von dem, wie man sich sozusagen die Realität von Kriegsgefangenen der Nazis vorstellt, dass da habe ich doch während des Films immer wieder Mühe gehabt, sozusagen mich an diesen lausbubenhaften, wir spielen den Aufsehern einen Streich, Tonfall zu gewöhnen, obwohl es ja auch zwischendurch immer wieder so Szenen gibt, wie eine Szene mit dem einen, der irgendwie die Nerven verliert und dann irgendwie in diesen elektrisch geladenen Zaun rennt. Es gibt auch durchaus so tragische Momente, aber die werden total überdeckt eben von dieser komödiantischen Erzählweise. Insofern habe ich ein bisschen Schwierigkeiten mit dem Film. Also es ist jetzt nicht, sage ich mal, nicht einer meiner Lieblingsfilme, aber ich gebe dir recht, es ist auf jeden Fall ein Film, den man heute noch richtig, richtig gut gucken kann und sehr viel Freude hat, vor allem natürlich auch an den großartigen Schauspielern.
Definitiv, ja.
Ja, und damit sind wir schon am Ende. Und beim nächsten Mal haben wir überlegt, sprechen wir über den Klassiker des Tierhorrors, nämlich Alfred Hitchcocks Die Vögel.
Es wird also gruselig auf jeden Fall.
Genau, da freuen wir uns sehr drauf und wir hoffen, dass Sie wieder dabei sind und sagen erstmal Tschüss.
Ja, vielen Dank fürs Zuhören und Tschüss.